Im Namen des evangelisch-reformierten Forums St. Gallen begrüße ich Sie alle recht herzlich zu dieser etwas verspäteten Reformationsfeier. Ein spezieller Gruß geht an unsere Musiker, an Jonathan Schaffner, er ist Leiter der Kirchenmusikschule, und an Peter Lenzin aus Marbach, er unterrichtet an der Musikschule in St. Gallen. Unser spezieller Gast ist heute Pfarrer Martin Schmidt, seit Anfang 2014 Kirchenratspräsident. Wir werden heute wohl auch etwas darüber erfahren, was die Aufgabe eines Kirchenratspräsidenten ist. Unsere Kirche ist noch nicht so alt. 200 Jahre haben wir gefeiert, 2003. Damals gab es eine Versammlung von Pfarrern. Es gab einen ersten, diesen Antistes. Er hat jeweils diese sich aus dem ganzen Kanton versammelnde Pfarrerschar beraten, angeführt, vertreten gegenüber der Regierung. Das blieb lange so. Er war zugleich auch Präsident der Pfarrersynode. Erst 1865, oder man muss sagen, in St. Gallen war das einmalig, der erste Kanton mit einer Volkssynode, wo also auch Nichtpfarrer von den Gemeinden gewählt werden konnten. Man war nicht mehr per Amtes wegen als Pfarrer in der Synode. Zur Jahrhundertwende dann um 1910 kamen das erste Mal Nichtpfarrer als Präsidenten, ganz markante Persönlichkeiten, ein Wiget aus Altstetten, 23 Jahre lang, Bankdirektor, hat die St. Galler Kirche geführt. Es folgten ihm weitere Nicht-Theologen, ein Kobelt, der später Bundesrat war. Seltsamerweise, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es wieder umgeschwenkt, nur noch Pfarrer im höchsten Amt der Kantonalkirche. Höchsten Amt muss man dann noch relativieren. Namen wie Lendi, dann Schiebli, Karl Graf, Dölf Weder, sie alle kamen aus St. Gallen. St. Gallen behielt irgendwie doch diesen Vorsitz. Es gab einmal einen Luciano Kuster aus dem Rheintal und seit 2014 wieder ein Rheintaler, Martin Schmidt, der jetzt in Haag wohnt. Er war Pfarrer in Berneck, zuerst in Sevelen, dann in Berneck, immer im Rheintal. Er war später Dozent an der Pädagogischen Hochschule und war seit 2002 im Kirchenrat für das Ressort Religionsunterricht und wurde dann 2014 als Nachfolger von Dölf Weder von der Synode gewählt. Nun, was ist ein Kirchenratspräsident? Er ist eigentlich nicht Präsident unserer ganzen Kirche, sondern Präsident des Kirchenrats, der Regierung unserer Kirche, die vom Parlament gewählt wird. Der Kirchenrat bringt Geschäfte und die Synode versucht, das zu korrigieren oder Ja zu sagen, bringt Ideen. Ein verantwortliches Amt, wohl die Bedeutung hat zugenommen in den Jahrzehnten. Es gibt auch sehr viele kantonalkirchliche Angestellte inzwischen. Das gab es bis zum Zweiten Weltkrieg kaum. Es gab einen Sekretär und das war's dann. Inzwischen sind es 30, 40 Personen irgendwie im Umkreis, muss nicht. Und auch da hat der Kirchenratspräsident eine gewisse Verantwortung als Personalchef. Unser Vortrag von Martin Schmidt widmet sich der Zukunft unserer Kirche. Ich habe ihn gebeten, auch ein bisschen zurückzuschauen und auch vom jetzigen Zustand zu sprechen, dann aber vor allem in die Zukunft zu schauen. Kirche 2022. Martin Schmidt, wir sind gespannt. was aus dem Rheintal für Vorschläge kommen. Übrigens auch der erste Kirchenratspräsident, der eine deutsche Heimat hat. Er ist dort aufgewachsen, zwar nur über der Grenze in Konstanz. Insofern gehört er schon fast zu uns. Martin, du hast jetzt das Wort.
Ja, geschätzte Mitglieder des Forums, liebes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich alle Erwartungen und all das erfüllen kann, was so hier jetzt von dir, Andreas, an mich herangetragen worden sind. Ich möchte eigentlich den heutigen Abend nutzen, um mit euch und Ihnen Gedanken zu machen über Kirche, über Zukunft der Kirche, über das, was Reformation und Reformationsjubiläum auch für Auswirkungen haben kann, weil man sagt ja, ohne Herkunft keine Zukunft. Also was können wir aus dem lernen, was damals die Menschen mit bewegt hat, um Kirche zu sein? Natürlich kann ich Sie auch kurz noch Einblick halten lassen, so in meinen Alltag, das ist aber nicht immer so spannend. Du hast es erzählt, dein Kirchenratspräsident hat oft auch sehr viel mit Verwaltung und mit Kirchenleitung zu tun. Und dabei ist es mir immer ein großes Anliegen, und das wird wahrscheinlich heute Abend auch deutlich, dass ich in erster Linie Theologe und Pfarrer bin. Es gibt in meinen Augen in der evangelischen Kirche eine große Chance, aber auch eine Herausforderung, nämlich die geistlichen Anliegen mit der Verwaltung, also mit den administrativen Anliegen zu kombinieren. Da leiden ja manchmal auch Kirchenvorsteherschaftsmitglieder drunter, es leiden auch Kirchenräte drunter, dass man manchmal eben 4 Stunden diskutiert, wo der Veloständer hinkommt, aber eigentlich würden wir uns viel lieber darüber unterhalten, wie gestalten wir das Abendmahl, wie feiern wir Taufe, wo kommen wir her und was bewegt uns. Die methodistische Kirche hat ja zum Beispiel 2 Kommissionen für die Leitung, also eine Kommission für den geistlichen Dienst und eine Kommission für die Verwaltung, so wie auch die katholische Kirche ja 2 Kommissionen hat. Einen Pfarreirat und eine Kirchenverwaltung. Und jetzt kann man sich darüber austauschen, was schlauer ist. Wir haben, und ich denke, dass hat auch seine Besonderheit in der Geschichte. Wir haben uns immer auch als Reformierte, als evangelische Christen dafür entschieden zu sagen, geistliche Anliegen durchziehen eigentlich alle Entscheide, die wir treffen. Man kann diese beiden Bereiche nicht voneinander trennen. Als Konstanzer musste ich noch schmunzeln ursprünglich. Also ich finde es ja doch persönlich auch eine schöne Geste der Synode, nicht nur, weil ich vorher im Kirchenrat war, aber wenn man bedenkt, dass Ulrich Zwingli sich damals vor einer Delegation des Konstanzer Bistums verantworten musste, finde ich es schön, dass ein Konstanzer als Kirchenratspräsident gewählt worden ist. Ich möchte mir mit Ihnen Gedanken heute machen über die Zukunft der Kirche. Und auch da wiederum ist es eine gute Tradition, dass nicht einer da vorne alleine steht und die schlauen Ideen für sich gepachtet hat, sondern dass wir miteinander eigentlich Kirche sind und Kirche entwickeln. Wenn Sie, jetzt gehe ich nochmal auch an den Anfang des Reformationstages zurück, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Umfrage machen würden, hier oder wahrscheinlich auch in Deutschland, was feiern wir am 31. Oktober? Genau, ich lese deine Lippen richtig, Karl Hermann, Sie bekämen wahrscheinlich von 90% zur Antwort Halloween. Dass Halloween vom Keltischen der gleiche Name bedeutet wie Allerheiligen, also die Nacht vor den Heiligen, dass das ursprünglich ein keltischer Brauch ist, der dann nach Amerika ist, und es kommt ja bekanntlich alles Gute wieder aus Amerika zurück, und dass das eigentlich eine Tradition ist, die mit unseren Traditionen gar nichts zu tun hat, das erfahren wir eigentlich erst im zweiten Satz. Wenn man das Schülerinnen und Schüler fragt, dann gucken die einen immer ganz komisch an. Ich sage immer, wenn sie bei mir an der Tür klingeln, liebe Freunde, ihr bekommt schon was, aber ihr müsst mir auch erklären, wo Halloween herkommt. Das können sie natürlich meistens nicht. Und dann fange ich an, mit ihnen zu unterhalten und dann kriegen sie meistens am Schluss doch etwas. Aber es ist typisch für unsere Gesellschaft, dass man sich in einem großen Feld an Feiern und Ritualen das rausnimmt, was einem passt, ohne eigentlich mehr zu wissen, wo es herkommt und was es bedeutet. Auch in Amerika zur Ehrenrettung des Halloween-Festes muss man sagen, in Amerika stellen die Menschen einen Kürbis mit einer Kerze hinaus, wenn sie mitmachen möchten. Und wenn sie nicht mitmachen möchten, lässt man sie auch in Ruhe, wenn kein Kürbis dort steht. Man, irgendeine Chance muss man ja haben, aus der Geschichte rauszukommen. Bei uns wird einfach alles so überliefert, wie wir das Gefühl haben, es sei so, wie wir es feiern. Dass am 31. Oktober der Überlieferung nach Martin Luther diese 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg gehängt hat oder verschickt, das ist heute nicht ganz zu klären. Ich denke, symbolisch ist dieser Akt eines Hinnagelns der Thesen an die Tür einfach schön auch nachzuvollziehen. Das wissen nur noch die wenigsten. Vielleicht noch die, die im Religionsunterricht aufgepasst haben. Dass damit diese nicht aufzuhaltende Erneuerungsbewegung begann, die dann später durch Zwingli und Calvin aufgenommen wurde, durch Vadian und Kessler, ist vielen gar nicht mehr bewusst. Auch vielen Schweizerinnen und Schweizern, die mit einer Selbstverständlichkeit zur Urne gehen und wählen, ist gar nicht mehr bewusst, dass eigentlich der Ursprung von Demokratie und Partizipation mit der Reformation begonnen hat. So feiern auch wir jetzt als evangelische Kirche, du Andreas hast es vorher gesagt, auch die evangelische Kirche St. Gallen, wir feiern eigentlich Geburtstag, aber ich weiß nicht, wie Sie es mit Geburtstagen haben, so richtig 100% genau wissen, wie wir zu diesem Geburtstag stehen sollen, tun wir eigentlich nicht. Die einen lieben Geburtstage, weil es was zu feiern gibt, und die anderen mögen Geburtstage nicht so sehr, weil sie wieder älter geworden sind oder weil bei Jugendlichen hört man den Satz öfters, weil es wieder heißt, Mensch, bist du aber groß geworden. Das könnte man zu unserer evangelisch reformierten Kirche auch sagen. Und doch finde ich es wichtig zu überlegen, Reformationstage, Reformationssonntage, Geburtstage sind eine Überlegung von Herkunft und Zukunft. Wo komme ich her, auch persönlich, aus welcher Familie, wem verdanke ich etwas, was sind meine Wurzeln, was ist mir wichtig auch nach vorne zu tragen. Geburtstage sind aber keine Gedenktage, die in Erstarrung erstarren lassen, sondern die einen immer wieder zum Nachdenken bringen, auch von Geschichte, in der ich stehe und von Zukunft, in die ich mich entwickle. Spannend scheint mir immer noch im Rückblick auf die Reformation diese Windeseile im Vergleich zur geschichtlichen Entwicklung, in der nachher diese neue Botschaft, auch diese neuen Gedanken, von neuer Kirche konnte man ja noch nicht sprechen, wie schnell sich das verbreitet hat. Vadian, Kessler waren nachher hier verantwortlich. Interessant, auch vielleicht das noch als Zwischenbemerkung. Ich bin noch gefragt worden, warum sich die St. Galler Kirche entschieden hat, das Jahr 1517 zu nehmen, um Reformation zu feiern. Schließlich sei ja Vadian erst 1518 aus Wien in seine Heimatstadt zurückgekommen. Liebe Brüder und Schwestern, Sie wissen, wie das ist. Ich glaube, man muss sich einfach irgendwann mal entscheiden, welches Datum man bespielen will. Sie können sich vielleicht an die Diskussion erinnern mit dem Gallusjubiläum, als es darum ging, ob man nun 612 feiert oder 613. Ich glaube, man muss sich irgendwann entscheiden und sagen, das ist unser Reformationsjahr. Die Bündnerkirche hat sich diese Frage auch gestellt. Die Bündnerkirche feiert ja Reformation eigentlich im Nachklang zur Ilanzer Erklärung von 1527. Aber stellen Sie sich vor, man hätte bis 2027 warten müssen, so ich sage mal salopp wie die Rheintaler, wie die alte Feuerwehr, dann noch hinterher Reformation zu feiern. Also ich denke, man muss sich wie praktisch auch vorstellen, in Deutschland wird Lutherjahr gefeiert 2017, der SEK feiert 2017 Reformation und dann ist es auch schlau, im Reformationssonntag 2017 sich an diese Dynamik anzuhängen, auch wenn es vielleicht historisch das ein oder andere Datum gegeben hätte, was vielleicht auch mehr eingeleuchtet hätte. Interessant ist aber, dass Vadian und Kessler, und das sieht man auch in einem Bild im Kirchenratszimmer, dass bei uns das sehr wohl auch die lutherische Reformation in St. Gallen einen viel stärkeren Einfluss hat als der Zürcher Reformation. Ich glaube, das kann man sogar bis heute in einigen politischen Entscheiden und Prozessen noch heute merken, wenn auch dieses reformierte Selbstverständnis ist nicht einfach, ich bin nicht katholisch. Sie kennen ja diese Geschichte, oder dass man früher immer gesagt hat, also wie erklärt man, was die reformierte Identität ist, dann haben immer viele gesagt, ich bin nicht katholisch. Schritt für Schritt hat sich dann in St. Gallen die Reformation umgesetzt und bald lebten in der Stadt, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, nur noch reformierte Bürgerinnen und Bürger. Die St. Galler Bürgerschaft bestand aus Reformierten nach dem Motto Cuius Regio, Eius Religio, übrigens die Stadt Zürich auch. Und man kann sich es nicht vorstellen, aber die Stadt Zürich, da sind die Mehrheit inzwischen konfessionslos und die Katholiken stärker als die Reformierten. Und das in der Zwingli-Stadt, wobei ich sage immer so aus der Wildhauser Perspektive, wer hat es erfunden? Also der Zwingli, so schnell gehört er den Züricher nicht, aber die Züricher berufen sich natürlich stark auf Zwingli. Und auch im St. Galler Stadtrat, der Thomas Scheidlin, hat so etwas schmunzelnd zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob er sich für das Patronatskomitee des Jubiläums, Reformationsjubiläums zur Verfügung stellt, hat er gesagt, lieber Martin, ich habe zwar nicht die Postur von Vadian, aber ich bin der letzte Reformierte noch im Stadtrat. Und als letzter Reformierter im Stadtrat sage ich dir gerne für das Patronatskomitee zu. Also das einfach so, um zu sehen, was aus dieser Bewegung geworden ist, auch bis heute. Und Stadtpolitik war Kirchenpolitik und umgekehrt. Und ich war heute Nachmittag eingeladen bei pensionierten Pfarrern und wir haben noch darüber uns unterhalten, wie stark Politik und Kirche früher miteinander verwoben war und jetzt eigentlich nicht mehr. Und vielleicht darf ich da auch noch eine kurze Zwischenbemerkung machen, auch vielleicht in Richtung Offenheit oder Positionierung der Politik. Ich habe gestern Nachrichten auch im ARD geschaut und Sie wissen vielleicht, die Nachrichten im ARD gehen eine Viertelstunde. Und 3 Minuten, ich habe auf die Uhr geschaut, wurde über die EKD-Synode in Deutschland berichtet. Stellen Sie sich vor, die Tagesschau würde 3 Minuten über die AV des SEK berichten. Da liegen Welten, also bei uns eiern sie dann so ein bisschen rum mit Neutralität und so. Angela Merkel steht mit einer Selbstverständlichkeit hin und macht Werbung für das Lutherjubiläum in Wittenberg. Gut, sie ist Tochter eines reformierten Pfarrers, da kann man dann wieder sagen, wo das herkommt. Aber diese Klarheit, mit der auch Politiker sagen, das ist auch unsere Geschichte, die finde ich vor allem auch im Kanton St. Gallen. Und da muss man mal wirklich auch der St. Galler Dynamik, und das prägt St. Galler Kirche 2022, ein Kränzchen winden. Der Martin Klöti hat mir sofort zugesagt, für das Patronatskomitee von der Regierung her zu unterstützen und mitzuwirken. Thomas Scheidlin, auch Bischof Markus Büchel, hat sofort gesagt, ich bin im Patronatskomitee des Reformationsjubiläums dabei. Also man sieht, dass vieles im St. Gallischen, von heiler Welt will ich nicht sprechen, aber vieles doch so funktioniert, dass Politik und Kirche in einer konstruktiven Art und Weise doch noch annähernd so miteinander umgehen. Aber ich stelle mir vor, wie Zwingli und Calvin und Luther und Vadian und Kessler, wie sie das beurteilen würden, wie wir Reformation feiern. Und deswegen haben wir auch in unserem Reformationskonzept sofort festgehalten, was wir nicht wollen, ist Reformation gleich reformierte Heiligenverehrung. Wir blicken nicht zurück, sondern wir blicken nach vorne im Wissen, was uns die Erben mit auf den Weg gegeben haben. Und ich komme später nochmal darauf zu sprechen, wir kommen nicht vorbei, eine Kirche zu sein, die sich auf die vier Soli beruft. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide und Solus Christus. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Jesus Christus. Und im ökumenischen Kontext könnten wir jetzt sagen, wir lassen das Solus vielleicht weg, um auch nicht so exklusiv zu wirken, aber wir verbergen nicht unsere Identität und sagen, die Gnade, der Glaube, die Schrift und Jesus Christus. Daran kommen wir im Reformationsjubiläum nicht vorbei. Und ich glaube, das sind auch die Werte, die wir brauchen, um nach vorne zu schauen und St. Galler Kirche zu sein. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ist es mir so wichtig, auch als Theologe wahrgenommen zu werden und nicht einfach als Kirchenverwalter. Es geht in der Struktur der Kirche nicht nur um Finanzen und um Strukturen. Es geht vor allem darum, wie schaffen wir den Rahmen zu setzen, um reformierte Kirche zu sein. Und da kann man dann sagen, was ist aus der reformierten Kirche geworden? Rein statistisch liegt in jedem evangelischen Haushalt mindestens eine Bibel. Die meisten haben zur Konfirmation eine bekommen und zur Hochzeit, wenn es eine evangelische oder ökumenische Trauung war. Aber was ist aus dieser Sola Scriptura geworden? Wie viele Menschen wissen noch, was in dieser Bibel steht? Und ich weiß nicht, ob Sie den amerikanischen Film kennen über Martin Luther. Diese Szene, in der Heinrich der Weise, Kurfürst, diese Bibelübersetzung überreicht bekommt. Wie Martin Luther mit dieser, die ja vorher nur lateinisch verfügbar war, mit dieser deutschen Übersetzung kam und er so zitternd sagte, kann ich sie endlich bekommen? Und wenn ich das mit den Gesichtern meiner Konfirmanden vergleiche, die dann die Konfirmationsbibel bekommen bei ihrer Konfirmation, da liegen Welten dazwischen. Also diese Bedeutung, zwar nicht, ich will nicht meine Konfirmanden schlecht machen, aber diese Bedeutung, diese heilige Schrift zu erhalten, im Vergleich zu früher, sie lesen und übersetzen zu dürfen, wird so als Geschenk nicht mehr wahrgenommen. Wie können wir dann eine Kirche sein, die sagt Sola Scriptura? Da haben anscheinend auch die vielen Religionsunterrichtsstunden und Ausbildungen, also ich meine, ich war ja selber lange in der Pädagogik, nur begrenzt funktioniert. Haben wir denn, wenn ich auf diese vier Soli schaue, haben wir denn vielleicht auf das falsche Ross gesetzt? Luther war es und den Reformatoren enorm wichtig, mit diesen Anregungen uns als Gemeinde zu befähigen, Priestertum aller Gläubigen zu sein. Und was finden wir heute vor, dass sehr viele Kirchenvorsteherschaften und Verwaltung sagen, das soll der Pfarrer machen, der ist unser Profi. Es war aber ganz anders gedacht, dass nämlich wir alle, und du hast es vorhin auch gesagt, ein Kirchenratspräsident ist eben kein Bischof, sondern wir stehen alle in der apostolischen Sukzession. In der evangelischen Kirche ist die Kirchgemeinde der Bischof. Sie wählt und delegiert den Pfarrer. Und deswegen sitzt in der evangelischen Kirchgemeinde der Pfarrer in der vordersten Bank. Und deswegen habe ich mich vorhin bewusst in die vorderste Bank gesetzt und nicht ihnen gegenüber. Der Pfarrer hat nicht den Bischofssitz, sondern wird delegiert. Er kriegt sozusagen den Auftrag von der ersten Reihe nach vorne, um im Namen der Kirchgemeinde Wort und Sakrament zu verkündigen und auszuteilen. Also was haben wir aus diesem Priestertum aller Gläubigen gemacht? Ich kann mich erinnern an meine ersten Gottesdienste, da sind alle zu mir gekommen und gesagt, oh, Pfarrer, Sie haben schon gut geredet. Aber wenn man mal jemanden gesucht hat, der auch geredet hat, dann sagt, oh nein, dafür haben wir ja Sie. Also was ist aus diesem Priestertum aller Gläubigen, was ist geworden? Interessant ist, dass die römisch-katholische Kirche auf das Sola Scriptura ja auch reagiert hat im Konzil von Trient und gesagt hat, ja, wir betonen die Schrift, aber die Schrift und Tradition. Keine Abstimmung, keine parlamentarische Entscheidung kann in der katholischen Kirche ohne die Tradition einfach umgesetzt werden. Bischof Ivo Führer hatte mal zu uns als Kirchenrat gesagt, ihr seid immer so schnell mit euren Entscheidungen. Und zwar hat er das gesagt, als die Synode 2002 die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare bei uns in der Kirche angenommen hat. Und das ist auch spannend, wenn ich aus einer lutherischen Kirche in Deutschland komme. Es gibt in Deutschland das sogenannte Lehramt, das grundsätzlich dogmatische Entscheidungen mit verwaltet. Und es können keine Entscheide so einfach parlamentarisch an diesen Bekenntnissen und an dem Lehramt gefällt werden. Bei uns ist das möglich. Also es gibt viele, die sagen, die reformierte Kirche macht eigentlich am ernstesten mit diesem Priestertum aller Gläubigen. Interessant vielleicht auch noch das als Bemerkung zur katholischen Kirche. Es gibt viele Christen, die sagen, auch die katholische Kirche ist in ihren Berufen auf das Tridentinum eine nachreformatorische Kirche. Die katholische Kirche in ihrer jetzigen Form beruft sich auf 1555. Und vielleicht ist das auch ein Gedanke wert für St. Galler Kirche 2022. Vielleicht müssen wir auch sagen, wir sind nicht erst seit 200 da, seit 200 Jahren. Uns gibt es auch nicht erst seit 500 Jahren, sondern die evangelisch reformierte Kirche ist auch eine Weiterentwicklung der Una Sancta Ecclesia. Genauso wie die katholische Kirche nicht einfach der Stamm ist und wir sind irgendein Zweig, wie das manchmal in diesen Bildern gezeigt wird, sondern wir verstehen uns beide auf den Stamm und der ist Jesus Christus. Das heißt aber, wir müssen versöhnlicher mit unserer vorreformatorischen Geschichte umgehen. Das sind auch unsere Kirchenväter. Und die katholische Kirche, das sage ich nicht nur ich, das sagen auch viele moderne katholische Theologen, die katholische Kirche ist eine nachreformatorische Kirche. Und vor der Pause nochmal meine Frage: Haben wir jetzt in der Reformation und in der evangelischen Kirche aufs falsche Ross gesetzt? Sola Scriptura. Aber wer liest denn heute noch? Vielmehr sind doch Bilder wirksam. Die katholische Kirche als Bilderkirche hat vielleicht auf das richtige Ross gesetzt. Sola Gratia. Allein die Gnade. Aber was nichts kostet, ist doch nichts wert. Ich muss doch für alles bezahlen. Warum kriege ich denn die Gnade einfach so geschenkt? Sola fide, allein der Glaube. Aber was glauben wir denn? Und glauben wir denn als Reformierte, getragen vielleicht von einer Richtschnur oder einem Bekenntnis, alle das Gleiche? Wir könnten jetzt austauschen, wenn wir viel Zeit hätten. Glauben wir alle an den gleichen Jesus Christus? An die Form, wie er gelebt und gestorben und weitergelebt hat? Glauben wir an die gleiche Form von Trinität? Wäre eine spannende Diskussion. Und am Schluss. Glauben wir denn, dass wir erlöst sind? Glauben wir an diese einzigartige Erlösungsgeschichte in einem multireligiösen Kontext? Mir hat ein Vater von einem Konfirmand einmal gesagt, warum soll ich mir denn von der Kirche sagen lassen, dass ich ein Sünder bin, um mir von der gleichen Kirche sagen zu lassen, dass mir meine Sünden vergeben sind? Das kann ich mir doch gerade selber sagen. Also im Prinzip die Menschen erst dahin führen, um ihnen zu sagen, dass ihnen das vergeben ist, ist in einer Gesellschaft, in der sich die Leute dessen gar nicht mehr bewusst sind, immer noch schwieriger, weil ich den Weg über den Umweg suche. Also haben wir auf das falsche Ross gesetzt oder doch auf das Richtige? Sie können sich vorstellen, dass meine Antwort natürlich lautet: Nein, wir haben nicht auf das falsche Ross gesetzt. Aber es bedeutet natürlich, eine gewisse Standfestigkeit zu haben. Nur weil etwas vielleicht gesellschaftlich nicht gerade en vogue ist oder vielleicht nicht gerade gelebt wird, auch dann zu bestätigen und zu bestehen. Die Reformatoren haben schließlich immer wieder gesagt: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Luther in Worms und Augsburg. Vielleicht ist das ein Problem, dass heute vielleicht viele eher sagen: Hier stehe ich, ich kann auch anders. Und vielleicht müssen wir an dieser Standfestigkeit miteinander arbeiten, was es heißt, reformiert zu sein. Vielleicht müssen wir überlegen, und da sind wir jetzt auch im Reformationsjubiläum dran, was es heißt, aufzuzeigen, dass reformierte Kirche gesellschaftlich immer noch relevant ist. Dass reformierte Kirche eigentlich viel selbstverständlicher ist, als man denkt. In einem von den Sprüchen, die der SEK im Moment gerade für Twitter vorbereitet, heißt es: Du bist reformierter, als du denkst. Und das mit Menschen herauszuarbeiten, was das heißt, könnte ein Ziel sein. Ich glaube, wir müssen wieder daran setzen, dass Kirche verstanden wird. Wenn wir schon sagen, sola scriptura und Priestertum aller Gläubigen, dann müssen wir bei diesem Traditionsabbruch ansetzen und wieder erklären und erzählen. Es gibt ja den zynischen Satz, der sagt, das Problem bei Pfarrerinnen und Pfarrern ist, dass man sie eine Woche lang nicht sieht und am Sonntag nicht versteht. Also was heißt das? Im Blick auf Auslegung müssen wir vielleicht wieder stärker nicht voraussetzen, dass verstanden wird, sondern Brücken bauen. Ich denke auch an die gemeinsame Sprache. Vieles an deutscher Sprache ist von den Reformatoren geprägt worden. Selbstverständlich mit in die Sprache aufgegangen. Und ich glaube, wir müssen wieder eine gemeinsame Sprache für unseren Glauben finden. Und wenn dann Menschen zu mir sagen, ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich glaube auch an irgendeine höhere Macht, dann sage ich ganz freundlich, nein, das tue ich nicht. Ich glaube nicht an irgendeine höhere Macht. Und dann ist die Frage, was für Worte ich finde, zu erklären, dass ich an Jesus Christus glaube, an Gott und den Heiligen Geist und wie ich glaube, dass das heute wirkt und zu verstehen ist. Es geht in der Reformation und in der St. Galler Kirche um geteiltes gemeinsames Leben. Ich glaube nämlich, dass wir viele Dinge ähnlich sehen. Und meine Frau ist Spitalseelsorgerin und dann gibt es manchmal Leute, die sagen, wenn sie in so einem Sechserzimmer ist, ja, wieso besuchen Sie mich denn nicht? Dann sagt sie, ja, weil Sie bei dem Eingang angekreuzt haben, Sie wünschen keine Seelsorgerin oder keinen Seelsorger. Dann hat sie oft die spannendsten Gespräche mit diesen Menschen, die erklären nämlich dann eine Stunde lang, warum sie eigentlich keinen Seelsorger haben wollten und was die Geschichte dahinter ist. So hat es Jesus ja getan. Jesus ist dann zu den Menschen, wenn sie ihn angesprochen haben und ihn um Heilung gebeten. Ich glaube, wir müssen uns wieder auf diese Geschichte der Menschen einlassen und ich glaube, auch das wieder mit Stolz hervorholen, was wir vielleicht selber ein Stück verstecken. Natürlich ist immer die Gefahr, dass wir jetzt bei all diesen Abstimmungen Kirche auch wahrnehmen als sozialdiakonische Institution. Aber das sind wir als Kirche eben nicht allein. Diakonisch handeln können andere auch. Guten Kaffee machen andere auch. Aber was ist unsere, in der Wirtschaft würde man sagen, unique selling proposition, unsere einzige Quelle und unsere einzige Botschaft, die nur wir haben als Christen. Und die müssen wir auch wieder hervorholen. Natürlich in Zürich die Abstimmung, ich sage es nochmal, die 70%, die gesagt haben, die Kirchensteuern juristischer Personen soll nicht abgeschafft werden. Da waren viele schon seit Jahren nicht mehr im Gottesdienst. Aber sie wollen die Kirche erhalten. Und mir hatte mal ein Vater, auch eines Konfirmanden, gesagt, wissen Sie, ich bin nicht so ein Kirchgänger, aber ohne Kirche wäre es 3 Grad kälter in unserem Dorf. Und für diese 3 Grad zahle ich Kirchensteuern. Jetzt langt das natürlich alleine nicht. Jetzt müssen wir einfach auch erklären, woher diese Wärme kommt. Wir müssen an diesem Thema Gnade, sola gratia, wieder arbeiten. Auch wenn das Wort Sünde vielleicht ein wenig in die Jahre gekommen ist und vielleicht auch falsche Assoziationen suggestiert. Wir müssen wieder arbeiten an dem, was es heißt, Jesu Kreuzestod und Auferstehung zu erklären. Denn das ist das, wo wir herkommen. Wir können nicht einfach nur so drumherum eiern und das so tun, als ob es nicht existieren würde. Und ethische Aussagen hat auch Martin Luther King und Mahatma Gandhi gemacht. Aber was ist das, wo wir herkommen? Und ich glaube, da bietet die Reformation und die Reformationsjubiläen eine ausgezeichnete Möglichkeit. Autonomie und Freiheit. Das wäre etwas, was wir betonen können, wenn es um den gesellschaftlichen Kontext geht. Sie können sich vielleicht an diese alte Kampagne, ja, so alt ist sie noch nicht, aber selber denken hieß sie, selber denken die Reformierten. Da hat man mal so versucht auszuloten, wie das funktioniert. Das hat nur begrenzt funktioniert, aber vielleicht auch mit dem Reformationsjubiläum zu überlegen, was Freiheit eigentlich heißt. Und nicht nur Freiheit wovon, sondern auch Freiheit wozu. Und Freiheit hat im reformierten Kontext nie bedeutet, die Katholiken müssen ja und ich bin frei zu entscheiden, ob ich gehe oder nicht. Das ist nicht Freiheit nach reformatorischem Verständnis. Gesundheit. Demokratie und Partizipation. Nahe bei Gott, nahe bei den Menschen. Eine Gemeinschaft, die sich an Gott orientiert und mit demokratischen Strukturen die Teilhabe ihrer Mitglieder fördert. Semper Reformanda, eine Kirche, die sich erneuert und immer wieder bereit ist, sich zu erneuern. Reformation ist ein fortdauernder Prozess. Und ich weiß, das macht manchmal auch Angst. Man gibt liebgewordene Traditionen ungern einfach auf. Aber Semper Reformanda heißt auch immer wieder zu überlegen, wo können wir Sachen verändern und wie nehmen wir Menschen auf diesem Weg mit. Und so möchte ich eigentlich gerne St. Galler Kirche 2022 mit Ihnen entwickeln. Als eine Kirche, die weiß, wo sie herkommt und was ihre Identität ist. Und eine Kirche, die am Mittwoch tut, was sie am Sonntag predigt. Dass wir umsetzen, was wir erzählen und leben. Dass wir miteinander ringen um Bekenntnisse. Und ich sage es ganz offen, ich habe es schade gefunden, dass damals diese Aktion des SEK, das war vielleicht auch nicht ganz so optimal aufgegleist mit diesem Bekenntnisbuch, dass das so nicht funktioniert hat, weil die Frage, was wir glauben und was wir bekennen, einen Bekenntnisprozess in den Gemeinden auslösen. Das fände ich eine spannende Idee. Was glauben wir? Und welche Sprache finden wir heute, um unserer Identität Ausdruck zu geben? Reformation ist also ein Symbol dafür, dass Kirche nie stehen bleiben darf. Dass sie eine Verbindung aus Neu und Alt herstellen muss und sich damit immer auch selbst prüfen muss, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir versuchen das miteinander als St. Galler Kirche, du hast es erwähnt, als Synode, als Pfarrerschaft, als Kirchenrat. Und ich glaube, was uns als St. Galler Kirche wirklich auszeichnet, ist, dass wir das versuchen, miteinander. Man sagt ja, wer nicht weiß, wo er hin will, der muss sich nicht wundern, dass er da landet, wo er nicht hin will. Und es ist nicht jeder immer glücklich gewesen mit diesem Papier. Und auch vorher mit St. Galler Kirche 2010, aber ich glaube, wir haben das versucht. Und wir wollen auch miteinander versuchen zu überlegen, was die Ziele sind für 2022. Und ich komme noch mal ganz zurück an den Anfang. Ich glaube, es geht darum, den Grund aufzuzeigen, auf dem wir stehen. Ich glaube, es geht darum zu zeigen, wie die Kirchenordnung es auch sagt, Verkündigung, Bildung und Diakonie. Das waren schon immer die drei Pfeiler. Und es geht um die Identität, so wie es in unserer Kirchenordnung heißt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Thank you.
glaube, ich kann auch im Namen von Ihnen allen, Martin Schmidt, einen herzlichen Dank aussprechen. Er hat uns zurückgeführt auf diese Grundfesten unserer Kirche, auf diesen Felsen, den Petrus der Protestanten, nämlich eben die Schrift, der Glaube, die Gnade und Jesus Christus. Und er hat uns diese Freiheit, diese Mündigkeit, auch selber ein Verhältnis dazu zu entwickeln und sich in die Gesellschaft einzubringen, uns daran erinnert und dass unsere Kirche in diesem Sinn sich immer wandeln soll, wandeln kann. Wir haben gemerkt, dass unser Kirchenratspräsident ein Pfarrer ist mit Herz und Seele und ich denke, das tut auch Not, dass wir genau diese Aspekte neu immer wieder einbringen. Ich glaube nicht, dass unsere Kirche wachsen und gesunden kann durch Strukturen allein, sondern es muss ein Funke neu zünden können. Vorerst einmal herzlichen Dank, Martin,